möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes neues Jahrtausend. Denn jetzt haben wir ja erst wirklich den Jahrtausendwechsel hinter uns. Und ich weiss noch, als ich noch ein bisschen jünger gewesen bin, habe ich mal ausgerechnet, wie alt dass ich echt bin, wenn wir ins neue Jahrtausend gehen. Und jetzt bin ich schon so alt. Es geht also eigentlich schnell, wie man älter wird. Ich wünsche Ihnen wirklich ein gesegnetes Jahr. Ein Jahr, wo wir miteinander am Schluss sagen können, wir haben Gottes Gnade erlebt. Wir sind von ihm geführt worden. Und wir sind immer noch mit ihm unterwegs, egal was uns begegnet. Dürfen Frauen predigen? Dürfen sie eine Gemeinde leiten? Natürlich. Der Paulus hat doch gesagt, in Christus hat es nichts mehr zu sagen, ob jemand Mann oder Frau ist. Ja, aber halt. So einfach ist es auch wieder nicht. Er hat doch auch irgendwo gesagt, eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Steht doch jetzt auch noch irgendwo. Und ich erlaube der Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Und schon sind wir mitten in unserem Thema. Wo viel Krieg stattgefunden hat, exegetischer Krieg in ganz verschiedenen Gemeinden, leider sind an dieser Frage viele Christen auch aneinander und auseinander geraten. Es hat Spaltungen gegeben. Und der Durcheinanderbringer hat es tatsächlich geschafft, wieder einmal mit der Frage Gemeinden und Christen durcheinander zu bringen. Und es sind ja meistens die Fragen, die uns durcheinander und hintereinander bringen, die eben nicht so einfach zu beantworten sind. Und wo oft in der Bibel schwierig ist, feststellen, wie ist jetzt das wirklich gemeint, wie verhalten sich die Aussagen zueinander. Am Leiterwochenende im Dezember, Anfang Dezember, wo wir als Leiterkreis uns zurückgezogen haben, haben wir überlegt, wenn und wie sollen wir die ganze Frage mal aufarbeiten mit der Gemeinde, was die Stellung der Frau und des Mannes in der Gemeinde Jesu betrifft. Und wir sind dann zuerst eigentlich zu einer Überlegung gekommen, dass wir gesagt haben, wir machen so im Jahr 2002 oder 2003 so ein Seminar. Irgendwann mal am Abend. Haben dann aber irgendwo, haben das mal so festgelegt und dann haben wir miteinander gebetet und in dem Gebet ist der Gedanke aufgekommen, nein, wir machen es jetzt. Und zwar nicht irgendwo ein Seminar an einem Abend, wo ein paar kommen, die sich vielleicht für die Frage interessieren und die anderen, die vielleicht das Gefühl haben, sie wissen eh, wie es läuft und wie es in der Bibel steht und sie haben die einzige Wahrheit sowieso schon verinnerlicht, die nicht kommen. Am Schluss haben wir als Gemeinde keinen Weg gemacht miteinander. Und so haben wir uns entschlossen, eine Predigtreihe zu machen zu dem Thema Stellung von der Frau und Stellung vom Mann, Stellung von der Geschlechter zueinander. Ich habe im Kolosserbrief eine Pause gemacht, das haben Sie ja sicher gemerkt. Und zwar habe ich bewusst eine Pause gemacht, es hat sich gerade gut ergeben, auch vom Themenrhythmus her. Wir haben dann verschiedene andere Sachen gehabt. Ich habe aber auch Pause gemacht, weil ich das Thema Frauen einen Weg nicht haben wollte, einfach die einer Predigt abhandeln. Denn der nächste Vers, von dem, wo ich gestoppt habe, heisst, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. So ist es der Gemeinschaft mit dem Herrn angemessen. Da sind wir, an dem Punkt sind wir gekommen, dort habe ich Stopp gemacht, vorher noch. Und wahrscheinlich haben ein paar gedacht, ja, warum macht ihr jetzt nicht weiter? Hat er jetzt Schiss? Oder was ist mit ihm los? Ich habe das nicht wollen in einer Reihe machen, wo immer wieder durch andere Sachen unterbrochen werden. Dass man mal kann, ein bisschen dranbleiben. Und durch das Leiterkreiswochenende hat sich das jetzt noch ein bisschen ausgedehnt, dass jetzt das doch eine Reihe gibt. Fragen Sie mich nicht, wie lange das sie geht. Es ist für mich genauso ein auf den Weg machen, wie das für sie auch ein auf den Weg machen ist. Und ich habe 3 Vorbemerkungen. Ich hätte natürlich 10 bis 20 Vorbemerkungen. Ich habe jetzt mal nur 3 für heute. Natürlich ist das, was wir jetzt vorhaben, mit gewissen Risiken verbunden. Es ist eine Frage, die emotional sehr stark beladen ist und wo Gemüter relativ schnell hochgehen können. Die Frage hat schon grosse Kirchen gespalten. Nicht nur evangelische und katholische sind an dieser Frage gespalten, sondern auch Gemeinden, Freikirchen sind an dieser Frage gespalten. Wir sind uns dessen bewusst. Und das ist auch für mich mit einer gewissen Angst verbunden, denn eins, was wir auf keinen Fall wollen, ist Gemeinspalten. Und eins, was wir auf keinen Fall wollen, ist ein Durcheinander anrichten. Der Druck von der öffentlichen Meinung beeinflusst unser Gedankengut stärker, als dass wir das meinen. Und es gibt in dieser Frage 2 entgegengesetzte Befürchtungen. Die eine Befürchtung ist, dass wir nicht modern genug sind als Gemeinde in der heutigen Zeit. Und die andere Befürchtung ist, dass wir, wenn wir die Frage anfangen anzuschauen, biblische Fundamente verschieben, die nicht dürfen verschoben werden. Und aus dieser Angst ist dann die Gefahr, dass bevor wir die Bibel überhaupt aufgeschlagen haben, wir die Antworten schon haben. Und gar nicht mehr getraut, richtig hineinzuschauen, was die Bibel wirklich zu dem zu sagen hat und zu dem nicht zu sagen hat. Wir haben unsere Schlüsse schon gezogen. Und jedes von uns, der da innen sitzt, hat innerlich schon bereits Schlüsse gezogen. Die Frage ist, ob wir miteinander bereit sind, einmal die Bücher, die wir vielleicht darüber gelesen haben, die Meinung, die wir uns gebildet haben, einmal ein Stück weit nochmal auf die Seite zu legen, nicht zu vergessen. Und nochmal zu sagen, ich bin bereit, mich zu öffnen und zu hören und zu schauen, was lehrt uns das Wort Gottes. Ich denke, wir sind das der Gemeinde schuldig, wir sind das Jesus gegenüber schuldig. Und in dieser speziellen Frage sind wir das auch unseren Frauen gegenüber schuldig. Denn ich habe es schon lange festgestellt, dass wir einen Haufen theologische Arbeiten haben über die Frage der Frauen. Und sie sagen, sie hört immer dort auf, oder meistens dort auf, wo es um Praxis geht. Was eine Frau denn darf und was eine Frau nicht darf. Das ist im Grunde genommen dann schlussendlich, da gipfelt es in dieser Frage. Und ich habe festgestellt, an den Schulen, die ich kennengelernt habe, der theologischen Ausbildungsstätte, und auch dort habe ich mich eigentlich schon auch öppe gemeldet, man hat das Fach Homiletik, das ist Predigtlehre. Und man schickt ja auch Frauen an theologische Ausbildungen. Jetzt müssen Frauen in diesen theologischen Ausbildungen das Fach Homiletik belegen. Und sie müssen sogar in der Ausbildung predigen. Aber man sagt ihnen gleichzeitig, aber in der Gemeinde sollten sie nicht predigen. Ich habe den Leuten schon gesagt, dann machen bitte ein Fach für die Frauen. Man kann der Meinung sein, Frauen sollen nicht predigen. Ich weiss auch noch nicht, zu was für einem Schluss wir schlussendlich kommen. Aber dann bitte, wenn die Frauen in Ausbildung nehmen, dann geben die ihnen ein Fach, das sie noch auch praktizieren können. Also, wir hoffen und beten dafür, dass uns Gott durch diesen Prozess durchführt und dass wir Christen sind, die bereit sind, vorgefasste Meinungen einmal hinterfragen zu lassen vom Wort Gottes. Einer, der eine Studienarbeit geschrieben hat, hat zu seiner Studienarbeit Folgendes geschrieben, das denke ich, das passt auch sehr gut zu dieser Predigtreihe. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein solches Studium vielen Lesern kaum gefallen wird. Die Traditionalisten werden mich für zu radikal halten und die Progressiven werden meine Schlüsse als zu konservativ einstufen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da auf dem Weg in dem Spannungsfeld natürlich stehen. Wir beten, dass wir nicht nur Theorien erklären, sondern dass wir auch Erkenntnis umsetzen. Zweite Vorbemerkung. Unsere Praxis in der Sache der Frau und Stellung der Frau und des Mann ist undurchschaubar. Wir sind uns dem gar nicht mehr bewusst, weil wir haben das einfach so hingenommen. Es ist nicht ganz klar einzusehen, wie wir eigentlich die ganze Frage praktizieren. Auch in der Gemeinde allgemein, nicht in unserer Gemeinde. Vieles ist diffus. Während Frauen nicht predigen dürfen, so hat man auf der anderen Seite kein Problem, wenn sie Bücher schreiben, Kassetten besprechen und Artikel verfassen. Wir gehen die weiter als segensreich und hilfreich. Es gibt sogar Frauen, die Bibelschulen leiten, die sehr konservative Schulen, und dort höre ich selten irgendwelche Probleme. Andersrum, wenn einmal eine Frau in der Gemeinde nur vielleicht eine Gebetsstunde leitet, nicht einmal lehrt, kann es schon sein, dass die Wellen hoch fliegen. Wer eine Frau nicht predigen darf, so kann sie eben Bücher schreiben und so lehren. Sie kann theologische Arbeiten verfassen. Wenn Frauen nicht lehren dürfen, so hat aber kaum jemand etwas dagegen, dass sie Sonntagsschule gehen, dass sie Unterricht erteilen, dass sie Hauskreis leiten. Und man hat manchmal den Eindruck, überall dort dürfen die Frauen alles das machen, was sie sonst nicht dürfen machen, dort, wo sie nicht alle miteinander sehen. Warum auch immer. Missionarinnen scheinen besondere Regelungen zu haben. Als ob eine Flugreise die Natur der Frau verändert. Missionarinnen können Bibelschulen lehren, sie können Bibelschulen aufbauen, sie können ganze Schulen leiten. Wir sind froh, dass sie es machen. Sie übernehmen Leitungsaufgaben. Sogar bei Ehepaar, wo ein Mann rum ist, gibt es auch Situationen, dass Frauen lehren und leiten. Und dort kann man ja dann nicht davor reden, das ist eine Notsituation. Dort wäre ja ein Mann rum, der es könnte machen. Und dann kommen auch Missionare zurück und Missionarinnen und sie können bei uns reden und sie können sogar predigtähnliche Referate halten, oder ich würde sogar sagen, Predigten halten. Und wir akzeptieren das. Ich habe jetzt noch nicht gesagt, das ist alles richtig. Was ich sage, ist nur, dass unsere Praxis diffus ist. Und nicht eine durchschaubare Logik hat. Dritte Vorbemerkung. In der Vergangenheit ist die Einstufung und die Stellung der Frau sehr einseitig und vor allem, das ist mir wichtig zu sagen, zeitbezogen gewesen. Der Augustin behauptet, die Frau an sich ist nicht das Ebenbild Gottes, während es der Mann so offensichtlich und so vollständig ist, dass die Frau ihm beigeordnet ist. Also die Frau ist nicht ganz Ebenbild Gottes, der Mann allein und die Frau ist ihm nur beigeordnet, Augustin. Thomas von Aquin, der sagt, die Frau ist ein Mann mit einem Defekt. Hast du das gewusst? Sie ist von Natur dem Mann unterstellt, weil im Mann die Vernunft dominiert. Und der Martin Luther sagt, die Frau wurde dazu erschaffen, den Mann zu umgeben, die Kinder zu versorgen und zu erziehen und dem Mann untertan zu sein. Ein Ausleger meint dazu, die Lehre der Kirche über die Wechselbeziehung zwischen Männern und Frauen ist stärker von der sozialen Natur der Kirche als von der biblischen Offenbarung geprägt. Also mehr das Umfeld, mehr Zeit hat die Stellung der Frau in der Gemeinde geprägt als die biblische Offenbarung. Das heisst, wir haben ein grosses Problem in der ganzen Auslegungsarbeit und viele sind sich dem Problem viel zu wenig bewusst. Wir haben immer in der Auslegung einen grossen, eine grosse Kluft zu überwinden. Und zwar, das ist die Kluft von der Zeit. Und zu jeder Zeit, man sagt jetzt immer, dass wir Frauenfragen aufgreifen, das ist Zeitgeist. Jawohl, es ist Zeitgeist. Weil früher, vor 50, 60 Jahren, hat eine Frau kaum dürfen studieren. Hat eine Frau kein politisches Amt dürfen, hat sie nicht können wählen. Heute können unsere Frauen stimmen, sie können studieren, sie sind gescheiter als Männer zum Teil. Sie können ganze Konzerne leiten. Es ist doch ganz selbstverständlich, dass wir als Gemeinde an dieser Entströmung nicht vorbeikommen. Es ist doch ganz selbstverständlich, dass wir uns die Frage stellen müssen und nochmal schauen müssen, was sagt jetzt die Schrift wirklich zu dieser Frage? Denn was die Gemeinde früher praktiziert hat, dass die Frauen kein Stimmrecht hatten, war Zeitgeisterscheinung. Bei uns in der Gemeinde haben Frauen übrigens Stimmrecht. Sie können an der Gemeindeversammlung mitstimmen, es gibt Gemeinden, wo das nicht möglich ist. Und wenn man mitstimmen kann, kann man auch mitreden. Und wenn man mitreden kann, tut man auch mitleiten. Das sind auch so Sachen, wenn man sie mal hinterfragen muss, man mal sagen, irgendwie ist es diffus, was wir machen. Und die Frage ist, lassen wir jetzt die Offenbarung, lassen wir das Wort Gottes jetzt uns noch mal ansprechen in dieser Frage? Und sagen wir nicht einfach, vor 30 Jahren ist es besser gewesen, dort ist in der Gemeinde noch klar gewesen, ob Frauen und Männer hocken. Und sagen wir nicht auch mit dem gleichen Zug, ehrlicherweise, vor 20, 30 Jahren ist das Verhältnis der Geschlechter und wie man es in der Gemeinde praktiziert hat, auch vom damaligen Zeitgeist beeinflusst gewesen. So viel Ehrlichkeit müssen wir an den Tag legen. Und dann können wir auch die Frage ehrlich angehen und wir werden in den ganzen Fragen immer wieder müssen erwägen, wie weit, auch das, was der Paulus sagt, wie weit muss da Kultur und das Umfeld in der damaligen Zeit berücksichtigt werden. Das ist eigentlich ein grundlegendes Übersetzungsprinzip, Auslegungsprinzip. Wir werden uns wahrscheinlich mit so Auslegungsprinzipien auch müssen beschäftigen, weil wir kommen nicht drum herum. Es gibt nämlich auch die Stelle, wo Paulus sagt, wir sollen den Namen mit dem Bruderkuss begrüßen. Wenn ich heute Morgen da geschaut habe, wie ihr alle reingekommen sind, so habe ich selten einen Kuss gesehen. Selten. Wenn man das jetzt kulturell nicht übersetzt, dann müssen wir sagen, ab heute jedem Bruderkuss, wenn er in die Gemeinde kommt. Weil das steht in der Bibel so. Paulus verlangt das. Warum machen wir das nicht? Das war die dritte Vorbemerkung. Also wir müssen Folgendes machen, wenn wir die Frage richtig angehen wollen. Dann müssen wir Zusammenhang berücksichtigen, was die Schrift sagt. Wir können nicht einfach einen Vers rausgreifen von Paulus im Korintherbrief, die Frau soll schweigen in der Gemeinde und vergessen, dass im gleichen Brief schreibt, wenn die Frau weissagt. Ja, was meint denn das? Wir müssen alles im Zusammenhang sehen und wir müssen erkennen, was ist Gottes Idee war, vom Verhältnis zwischen Mann und Frau. Das müssen wir erkennen. Und von diesen Prinzipien ableiten. Es geht weniger eigentlich um die Generalfrage, was dürfen wir und was dürfen wir nicht. Aber wir kommen ja da noch zu verschiedenen Aspekten. Ich möchte ein Missverständnis heute Morgen noch klären. Wo gerade im Zusammenhang mit dieser Stelle im Kolosserbrief sehr oft vorkommt, wo man früher sehr stark so ausgelegt hat. Und wo ich finde, diese Auslegung ist irreführend und sie ist bis heute noch aktuell. Wir haben ja auch mal im Bund so ein Papier gemacht über Frauenfrage. Und man hat sich dann eigentlich von dieser Interpretation nicht ganz lösen, weil man sie schon seit Jahren hat. Ich selber bin der Meinung, dass sie einfach nicht richtig ist. Und zwar, im Kolosserbrief heißt es ja, die Frauen ordnet euch euren Männern unter, so ist es der Gemeinschaft mit dem Herrn angemessen. Übrigens, nur dass niemand Angst haben muss. Ich kann natürlich auch, ich kann nicht einfach biblische Prinzipien auflösen. Ich würde das auch nicht machen. Ich gehe selber wirklich ein bisschen mit bebendem Herz an das ganze Unternehmen an. Aber der Vers, die Frau soll sich unterordnen, hat man, und wahrscheinlich die ältere Generation ist sich dem noch mehr bewusst als die jüngere vielleicht, hat man sofort in Verbindung gesetzt mit der Aussage im 1. Mose 3,16, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und man hat das als Grundlage genommen, gesagt, da sehen wir es genau, Gott hat das so geordnet. Der Mann soll über die Frau herrschen und die Frau hat das Verlangen. Und das Verlangen vom Mann, von der Frau, das wird dann verstanden als die Frau, die sich anlehnungsbedürftig an einen starken Mann ist. Ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen, wo ein Arzt gesagt hat, Männer seien schwächer, wenn es um Kranken geht. Wenn er ein Ehepaar hat und die Frau hat Krebs und er eröffnet das ihnen, in der Regel bricht der Mann zusammen. Die Frau nicht. Die Frau stützt den Mann. Der Mann bricht zusammen und sagt, was kann ich ohne dich, kann ich nicht mehr leben und so. Also das mit der Anlehnungsbedürftigkeit, muss ich sagen, in dem Zusammenhang ist in meinen Augen ein absolutes Missverständnis von dem, was da gesagt wird. Denn das ist nach dem Sündenfall. Nachdem das Beziehung zwischen Gott und dem Mensch zerstört worden ist und nachdem auch die Beziehung unter den Menschen zerstört worden ist. Und jetzt sagt Gott nicht, was er für eine Ordnung einsetzt, sondern jetzt sagt er, was für Konsequenzen die Zerstörung hat. Das ist wie ich mit dem Auto in eine Mauer reinfahre. Dann sage ich nicht, Auto, gang du jetzt kaputt. Sondern ist das Auto kaputt. Und Schlussfolge ist, ich kann nicht mehr fahren damit. Und genau das eröffnet jetzt Gott. Jetzt ist etwas kaputt gegangen und jetzt wird es so sein, du wirst Verlangen haben nach einem Mann, aber er wird dich beherrschen. Und jetzt will ich das zeigen, wie das gemeint ist. Es gibt nämlich ein paar Vers weiter eine Aussage, die den Kain betrifft. Da sagt Gott, nach dir, das ist die Sünde, nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Da redet er jetzt von der Sünde. Jetzt hat die Sünde da natürlich nicht das Anlehnungsbedürfnis an den Kain. Sondern was will die Sünde? Die Sünde will den Kain regieren. Sie will ihn steuern. Das heisst, das Verlangen da, das ist nicht eine Anlehnungsbedürftigkeit. Sondern das ist vielmehr das Verlangen von der Frau, den Mann in den Griff überzukommen, aus ihm einen Pantoffelheld zu machen. Mal einfach gesagt. Das ist das Verlangen von der Frau. Sie will den Mann gefügig machen, dass der Mann nach ihrer Gegend tanzt. Ob er es merkt oder nicht, ist ihr gleich. Aber dass er nach ihrer tanzt, das will sie. Aber, was Gott sagt, es wird dir nicht gelingen. Denn der Mann wird über dich herrschen. Er wird dich unterdrücken. Und das ist der Geschlechterkampf. Und so habe ich eigentlich auch meine Predigt überschrieben. Der Kampf zwischen den Geschlechtern. Ich habe nur gedacht, unten an der Tür kann ich das nicht anders schreiben. Sonst denke ich, was haben die da oben für einen Gottesdienst? Das ist der Kampf von Geschlechtern. Darum habe ich gesagt, darum habe ich geschrieben, Frauen sind anders, Männer auch. Ich wundere, das kannst du jetzt nicht dort rausschreiben. Wobei wäre vielleicht noch ein paar schauen, was da für eine Schlacht stattfindet. Aber das ist genau die Problematik. Und wenn wir das nicht verstehen als Christen, wenn wir den Vers falsch interpretieren, kommen wir zu falschen Schlüssen. Und so können wir sagen, all die Ungerechtigkeiten, die an Frauen geschehen sind, ist ein Ausdruck und der Beweis von der Sünde, was die Sünde anrichtet. Es war nicht Gottes Idee, dass die Männer die Frauen unterdrücken. Und überall dort, wo die Frauen am Mann, den Mann gefügig machen, überall dort kommt Sünde zum Ausdruck. Und überall dort sehen wir, was die Sünde anrichtet. Das war nicht Gottes Idee gewesen. Das ist die Folge der Sünde. Und ihr könnt die Menschheitsgeschichte anschauen, solange ihr wollt. Wir reden immer wieder vom Matriarchat. Ich habe jetzt gerade kürzlich wieder etwas gelesen, da wird auch gesagt, es gibt ein Matriarchat. Ich habe einen Artikel gelesen, also ein ganzes Buch aus der Zeit aus der Antike. Da ist eine Frau, dem nachgegangen, hat es ein Matriarchat überhaupt gegeben? Also eine Gesellschaft, wo die Frau regiert. Und die kommt zum Schluss, und das ist nicht irgendwie ein christliches Buch, dass die müssen zu einem biblischen Schluss kommen, dass eigentlich nie wirklich ein Matriarchat existiert hat. Und wenn nur mal ansatzmäßig ein Matriarchat existieren würde, so würde der Mann die Frau wieder runterhauen. Würde er machen? Warum? Weil er ein Sünder ist. Schlicht und ergreifend. Weil das Konzept der Sünde ist. Und so können wir als Christen relativ locker, auch wenn es um Feminismus geht, ich bin gar kein Freund vom Feminismus und ich habe übrigens auch kein persönliches Interesse, ich muss nicht etwas vertreten. Ich habe nicht eine Frau, die von mir irgendetwas erwartet, dass ich ihr irgendwie eine Rolle zuschiebe oder weiss ich etwas. Ich bin da frei. Aber wenn jetzt die feministische Bewegung können wir einfach ablehnen. Wir können als Christen sagen, alles Mumpitz. Und dann können wir die Leute einfach wegstoßen. Wir wissen immer eh alles besser. Oder wir können etwas ganz anderes sagen. Sagen, jawohl, ich verstehe das, was du sagst. Das ist genau das, was in der Bibel steht. Das ist nämlich genau das Produkt der Sünde. Dass Männer meinen, sie können die Frauen einfach beherrschen. Und dass Frauen meinen, sie müssen Männer steuern. Der Fernsteuerung oder wie sie das auch immer machen. Man kann das in der Geschichte nachweisen. Sei es bei den Königen, Kaiser. Da haben Frauen sehr, sehr eine wichtige Rolle gespielt, auch Mütter. Frauen haben sehr viele Fähigkeiten. Aber sie können sie auch im Sinn ausüben, wie das Verlangen, eben den Mann zu beherrschen. Und so kann die Unterordnung, die Frau soll sich unterordnen. Ich sage jetzt noch nicht, was das genau heisst. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das je sagen kann. Aber ich sage jetzt mal, was es nicht heisst. Es heisst sicher nicht, dass die Frau dem Mann muss folgen. Das heisst sicher einmal nicht. Denn ihr findet nie, nicht in der Bibel, eine Stelle, wo die Frau dazu auffordert, dass sie dem Mann folgen muss. Nur unterordnen. Wisst ihr, wer folgen muss? Wer muss folgen? Wie? Kind? In dem Abschnitt, wo das Verhältnis von Paar geregelt wird, wird gesagt, die Frau soll sich dem Mann unterordnen und die Kinder sollen den Eltern gehorchen. Es wird nie gesagt, dass die Frau und Mann muss in dem Sinn so einen Kadaver gehorsam, liefert übrigens auch die Kinder nicht. Aber das wäre das Thema für sich, da kommen wir auch noch dazu. Also es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich werde auf das ab und zu zurückkommen. Das ist grundlegend eigentlich überhaupt, wenn man die Frage angeht. Dass man das verstanden hat. Und da sehen wir den Geschlechterkampf, der stattfindet, auch unter uns. Weil wir in einem Veränderungsprozess stehen. Ich will das nochmal so zeigen. Jetzt ist ja Jesus gekommen. Und Jesus hat uns ein Problem gelöst. Wir sehen es, wir haben hier die Schöpfung. Und da gibt es eine Schöpfungsordnung, wie Gott das geordnet hat mit der Schöpfung. Und dann ist dummerweise, und an dem leiden wir ja, der Sündenfall eintreten. Das ist das, was wir jetzt miteinander angeschaut haben. Die Frau hat das Verlangen nach einem Mann, aber der Mann wird sie beherrschen. Es ist ein Verb dort, also es ist aktiv. Das heisst nicht einfach, es wird ihr Herr sein. Und jetzt ist Jesus gekommen und Jesus hat uns jetzt von den Folgen von dieser Sünde befreit. Er hat uns erlöst. Und jetzt haben einige den Fehler gemacht, dass sie aufgrund von dieser Erlösung praktisch zurückgehen. Wieder auf den Sündenfall und die Ordnung nehmen, die eigentlich die Folge ist von der Sünde. Aber, wenn wir fragen, wie das Verhältnis von Mann und Frau, dann müssen wir uns an der Schöpfung orientieren. Also, wenn mein Auto kaputt ist, dann gehe ich nicht ein anderes kaputtes Auto anschauen, um zu schauen, wie ich es flicken muss. Sondern dann gehe ich das ganze Auto anschauen und schauen, wie es geflickt werden muss. Und wenn wir erlöst sind und wiederhergestellt, dann müssen wir nicht dort schauen, wo gesagt wird, wie es kaputt aussieht, wie wir leben müssen, sondern müssen wir dort schauen, wo Gott seine ursprüngliche Idee aufgezeigt hat und uns dort orientieren, wie er es gemeint hat. Es geht auf die Schöpfungsordnung zurück und nicht auf die Folge vom Sündenfall. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen, er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Also, wenn er von der Herrschaft von der Sünde befreit ist, wenn er erlöst ist, dann soll er nicht nach dem Konzept leben, sondern nach der Schöpfungsordnung. Und das ist das, wo wir uns mit orientieren tun. Nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das wird zu allen Gläubigen gesagt. Oder ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Das wird im Epheserbrief gesagt, bevor nochmal gesagt wird, dass die Frau sich am Mann soll unterordnen, wird nochmal vorgeschoben. Aber grundsätzlich ordnet sich jedes am anderen unter, eins soll das andere höher achten als sich selber. Gott hat dich und mich, sich mit Frauen oder Männern, zu einem neuen Mensch gemacht. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und für uns ist es wichtig, in dieser Frage zu fragen, und das machen wir jetzt uns auf den Weg, zu fragen, was ist denn das Neue in dieser Frage vom Beziehung der Geschlechter, in dieser Frage, was hat die Frau für eine Stellung, in dieser Frage, was hat der Mann für Verantwortungen? Nimmt er die überhaupt wahr? Von denen reden wir ja eher weniger. Ich hoffe, dass ihr mitbetet, dass uns Gott auf den Weg mitnimmt. Dass wir auf den Weg kommen und von seinem Wort geleitet auch wirklich Erkenntnis erlangen und verstehen, was neue Mensch sein heisst, die Beziehung zueinander. Dass wir nicht einen Kampf der Geschlechter führen, sondern dass wir miteinander im Reich Gottes kämpfen für unseren Herr. Ich fasse zusammen, wir machen uns also auf, eigentlich ein kleines Abenteuer. Und wir haben den Eindruck als Leiterkreis, dass wir als Gemeinde an einem Punkt sind, wo wir hoffen und beten, dass wir auf die Reise gehen können und den Prozess miteinander durchmachen können. Und dass wir offen sind für das, was der Herr sagt. Es wird viel Gespräche auslösen. Ich bitte euch, einfach nicht zuerst euren Standpunkt verteidigen, sondern erst mal euren Standpunkt hinterfragen und nachher verteidigen. Wenn ihr mir jeder zuerst einfach nur seinen Standpunkt verteidigt, gar noch nicht hinterfragt hat, ob er verhebt oder nicht, dann haben wir den Krieg. Und zwar nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern unter uns allen. Wenn ich aber sage, ich will jetzt mal mich öffnen, ich will nochmal hinterfragen, ich will nicht einfach sagen, das ist Zeitgeist, dass die jetzt von dem redet. Und es ist selbstverständlich, dass jede Gemeinde zu jeder Zeit immer wieder neu muss definieren, wie sie in dieser Gesellschaft lebt. Das ist, jede Gemeinde hat das zu jeder Zeit müssen machen. Wenn sie das nicht macht, dann stirbt sie aus und das Evangelium hat keine Kraft und das kann man auch geschichtlich nachweisen. Dann können wir alle Bücher führen, die vor 200 Jahren geschrieben worden sind. Könnt ihr einfach neu auflegen und neu drucken. Aber jede Gemeinde und jede Generation muss sich wieder definieren und muss fragen, was ist jetzt das, was Gott will? Was haben wir vielleicht bis jetzt nicht wahrgenommen? Wo sind wir vielleicht falsch gelaufen, weil es wir aus unserem Zeitgeist als selbstverständlich eingenommen haben? Und jetzt hat der Zeitgeist geändert und jetzt sagen wir, ja, das ist alles Zeitgeist. Und vergessen, dass wir selber Kind von unserem Zeitgeist sind, wo wir aufgewachsen sind. Dass unsere Rückschlüsse viel stärker vom Zeitgeist geprägt sind, als von der Offenbarung vom Wort Gottes. Denn gerade in der Frauenfrage ist es nicht einfach, mit ein, zwei Sätzen, drei Versen eine Antwort zu bringen, die befriedigend und wo dem Wort Gottes und der Idee Gottes gerecht wird. Möge euch das Prinzip leiten, das Paulus auch im Epheserbrief schreibt. Ordnet euch einander unter, wie es dir Ehrfurcht vor Christus verlangt. Wenn wir in dieser Haltung miteinander die Frage angehen, dann denke ich, dann kann Gott einen grossen Segen daraus wachsen lassen. Und noch beten. Vater, ich will dir danken für dein Wort. Und ich will dir danken, dass wir auch jetzt als ganze Gemeinde können diesen Fragen angehen. Fragen, die dir sicher auch wichtig sind. Dass wir uns an deinem Wort orientieren, wie du das Verhältnis unter den Geschlechtern siehst. Und wir wollen wirklich auf dich hören und wir sind auch angewiesen auf dich, dass du uns als Gemeinde bewahrst durch diesen Prozess durch. Wir wollen offen sein, vor allem dir gegenüber. Und wir wollen bereit sein, auf dich zu hören. Und bitte dich auch um Weisheit und Leitung, auch in den Gesprächen untereinander. Und dass wir als Gemeinde gestärkt aus dem Prozess rausgehen. Ich danke dir, dass du eine Lösung geschaffen hast, dass du uns ein neues Leben gegeben hast. Und lass du uns die Prinzipien erkennen, die das neue Leben ausmachen. Dass wir neue Geschöpfe sind. Lass uns verstehen, wie du vom Ursprung her Beziehung zwischen Mann und Frau verstanden hast. Und dass wir erkennen, wie wir das heute miteinander leben, sei es in der Gemeinde, sei es als Ehepaar, sei es als Single. Danke dir. Amen.